Werbung. Kurze Unterbrechung für eine kleine Herzensempfehlung, und zwar geht es um Still-BHs. Wie wir mittlerweile alle wissen, ist ein gut sitzender Still-BH so wichtig.
Oh ja, das stimmt. Das Letzte, was man in der Stillzeit gebrauchen kann, Marie, ist ein Still-BH, der einschneidet, rutscht oder einfach nicht gut sitzt, oder?
Boah, genau so ist es. Und da kommen wir zu den Still-BHs von Anita Maternity. Schon bei meinem ersten Kind habe ich die BHs wirklich super gerne getragen und jetzt trage ich sie auch wieder. Und deshalb kann ich wirklich aus eigener Erfahrung sagen, ich bin bis heute begeistert, und die BHs sind qualitativ hochwertig, super weich, sitzen angenehm und geben trotzdem tollen Halt.
Anita gibt es eine große Auswahl an Modellen und vielen Größen, teilweise sogar bis Cupgröße L. Wenn ihr also gerade schwanger seid oder stillt und noch einen tollen Still-BH sucht, schaut euch unbedingt mal das Sortiment von Anita Maternity an.
Mit unserem Code HALLOHEBAMME15, alles kleingeschrieben und zusammen, spart ihr sogar 15% auf anita.com.
Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Hier ist dein Podcast mit echten Hebammen-Insider-Tipps.
Mit Anja und Marie von Hallo Hebamme. Hallo und herzlich willkommen zurück zur Folge 4 in Staffel 6 unseres Hallo Hebammen-Podcasts. Wir sind
Anja
und Marie, Hebammen und selbst Mamas aus Heidelberg. Und wir sprechen in unserem Podcast über Themen aus den Bereichen Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und auch der Babyzeit.
Ganz genau, liebe Marie. Und auch heute sind wir wieder nicht alleine, sondern wir haben gleich zwei tolle Gäste hier bei uns sitzen, nämlich Professor Dr. Jürgen Hoffmann. Er ist ärztlicher Direktor und Lehrbeauftragter der Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie und Leiter des Zentrums für Lippen-Kiefer-Gaumenspalten am Universitätsklinikum Heidelberg. Und Dr. Jennifer Fuchs, Fachärztin für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, ebenfalls am Universitätsklinikum Heidelberg. Sie beide, schön, dass Sie heute hier sind. Möchten Sie sich vielleicht noch einmal ganz kurz selber vorstellen?
Tja, das haben Sie ja eigentlich gerade schon sehr schön übernommen. Wie schon gesagt, mein Name ist Jürgen Hoffmann. Ich bin ärztlicher Direktor, Sie haben es ja gerade schon ausgeführt, der Klinik, Poliklinik für MKG-Chirurgie. Wir sind eine relativ große Klinik, haben ein sehr großes Patientenkollektiv, machen ganz unterschiedliche Dinge. Ein Hauptschwerpunkt sind eben kindliche Fehlbildungen und ein ganz spezieller Schwerpunkt ist die Behandlung von Lippenkiefer-Gaumenspalten.
Und ich heiße Jennifer Fuchs. Ich bin seit 2017 in der Abteilung von Professor Hoffmann und darf mit ihm die Sprechstunde, die Spezialsprechstunde für Patienten mit Lippenkiefer- und Gaumenspalten betreuen.
Es ist ganz toll, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, um hier in unserem Podcast mit dabei zu sein und alle Interessierten zu dem Thema mit ihrer Expertise zu bereichern.
Und das ist ja wirklich auch ein sehr spezielles Thema. Mhm. Und deshalb sind wir umso glücklicher, dass wir das mit Ihnen als Fachpersonen besprechen dürfen. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal in das Thema rein. Und Sie dürfen uns einmal verraten, was ist denn die Lippenkiefer-Gaumenspalte genau und welche Form gibt es davon?
Gut, das ist ein Überbegriff für Fusionsfehlbildungen. Das heißt, im Mutterleib ist es so, dass Anteile des Gesichts über die Zeit, so wie eben sich der Embryo entwickelt, fusionieren. Und das bleibt eben bei Kindern mit Lippenkiefer-Gaumenspalten aus. Das heißt, es bleibt dann eben entweder eine offene Lippe oder ein offener Kiefer oder ein offener Gaumen oder eine Kombination von allem. Und dann spricht man von einer Lippenkiefer-Gaumenspalte. Das kann eben dann, wie gesagt, entweder isoliert nur die Lippe sein oder nur der Gaumen. Das kann ein- oder beidseitig sein. Und aus dem heraus ergibt sich dann halt auch letztlich der Therapieplan, im Endeffekt auch das Vorgehen. Und das müssen wir schon auch betonen, immer mit anderen Disziplinen gemeinsam dann auch besprochen wird und auch durchgeführt wird.
Haben Sie vielleicht mal so eine Zahl für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, wie oft das in etwa vorkommt?
Das ist eine relativ häufige Fehlbildung mit 1 zu 500 Erkrankungen und ist damit auf Platz 1 oder 2, je nachdem, wie man sich informiert, mit dem kindlichen Herzfehler vergesellschaftet. Also ist gar nicht so eine seltene Fehlbildung.
Deswegen umso wichtiger, dass wir heute hier mal drüber sprechen, weil wenn man in der Schwangerschaft ja in der Regel schon die Diagnose erhält, diese Auffälligkeit diagnostiziert wird, dass die Eltern natürlich erstmal völlig überrumpelt sind. Und sich fragen.
Und auch schockiert.
Ja, schockiert. Und das ja erstmal so völlig abweicht von dem Plan, die sie vielleicht für sich und ihr Leben gemacht haben. Können Sie noch mal was dazu sagen, was die Ursachen sind dafür, dass das entsteht?
Die Ursachen, die weiß man nicht ganz genau, das ist multifaktoriell. Es kann mit Rauchen in der Schwangerschaft, mit Alkoholkonsum in der Schwangerschaft vergesellschaftet sein. Es kann eine genetische Komponente haben, heißt, wenn wir zwei Elternteile haben, die beide zum Beispiel eine Lippenkiefer-Gaumenspalte haben, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass das Kind dann auch eine Lippenkiefer-Gaumenspalte hat. Aber es gibt auch Fälle, in denen all das nicht zutrifft und es dann einfach neu aufgetreten ist und man nicht genau weiß, warum das so ist.
Wir haben es ja eben gerade schon etwas gehört, beziehungsweise Sie haben es auch schon angesprochen, wann es diagnostiziert wird. Es wird in der Schwangerschaft festgestellt. Können Sie dazu noch mal ein bisschen mehr erzählen?
Gut, man kann es mit einem normalen Missbildungsschall während der Schwangerschaft sonografisch feststellen, Ultraschall feststellen, wobei da die Möglichkeiten beschränkt sind. Also man kann in aller Regel identifizieren, ob die Lippe geschlossen ist oder ob eben eine Lippenspalte vorliegt. Aber die weitere Ausprägung, ob jetzt eben auch der Gaumen betroffen sein könnte, das kann man mit dem modernen Ultraschall nicht wirklich gut sehen.
Und wie ist dann so das weitere Vorgehen, wenn in der Schwangerschaft zum Beispiel schon diagnostiziert wird, okay, die Lippe ist nicht geschlossen? Stellen sich dann die Eltern schon zu diesem Zeitpunkt bei Ihnen in der Sprechstunde vor oder ist das dann erst ein deutlich späterer Zeitpunkt, wenn es nach der Geburt diagnostiziert wird? Wie ist da so das Vorgehen?
Also mir ist es ganz, ganz wichtig, dass mit Diagnosestellung eben der Weg gebahnt wird, dass wir so wirklich eine direkte Verbindung haben. Wir haben eine direkte Absprache bei uns mit der Pränataldiagnostik, dass sobald die Diagnose im Raum steht, wir und ich mich persönlich und auch die Frau Dr. Fuchs, wir uns anbieten, dass wir es so früh als möglich beraten, dass wir das eben einsortieren, dass wir das für die Eltern klären, was es konkret bedeutet, welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt, dass wir weiter differenzieren, wie ausgeprägt diese Spaltfehlbildung ist. Was wir vor allem vermeiden wollen, ist, dass die Patienten da in so ein Informationswirrwarr kommen, dass sie sich im Internet über die sozialen Medien dann informieren, nimmer auswissen. Also wir können das ganz gut sortieren und können dann mit den Eltern besprechen, welche Konsequenzen es wirklich hat. Können sie dann auch für alle weiteren Schritte konkret beraten. Und habe ich den Eindruck, das hilft schon sehr. Also man darf die Eltern nicht in der Luft hängen lassen. Die müssen eben einen Ansprechpartner, müssen einen Spezialisten frühestmöglich bekommen, der das für sie einsortiert.
Sie haben gerade das angesprochen, schnellstmöglich einen Termin bekommen, um das einzusortieren. Wie lange ist denn die Wartezeit in der Regel?
Das geht bei uns innerhalb von wenigen Tagen.
Super,
also wenn
super.
Wir die Information bekommen, dass Eltern eben mit der Diagnose konfrontiert sind, dann ist mir es wichtig, dass sie jetzt nicht im Internet rumirren und auch nicht in Deutschland rumirren. Da haben wir wirklich hier vor Ort ausreichend Kompetenz in allen Disziplinen, auch wenn es jetzt über die Spalte hinausgeht, dass wir die Eltern adäquat beraten können.
Das ist natürlich super, wenn man in der Schwangerschaft hier schon abgeholt werden kann und es dann einfach schon einsortieren kann und weiß auch, was dann nach Geburt auf einen zukommt. Ne? Weil es ist ja dann oft vor allem auch dann, wenn das Wochenbett bevorsteht, es ist ja eh schon so eine turbulente Zeit, eine Umstrukturierung, das komplette Leben stellt sich auf den Kopf allein, ja, weil vielleicht ein Kind oder ein weiteres ja auch noch dazukommt. Und wenn das dann auch diagnostiziert wird und sich dann darüber einfach schon frühzeitig zu informieren, um eine gute Entscheidung zu treffen, ist hier, glaube ich, sehr, sehr wertvoll. Wie läuft es dann nach Geburt weiter? Wenn die Kinder geboren sind, kommen die dann direkt zu Ihnen in die Sprechstunde oder wie stellen wir uns das vor?
Wir kommen direkt zu den Kindern. Also wenn die Kinder auf die Welt kommen, dann erhalten wir einen Anruf und auch unsere Kollegen aus der Kieferorthopädie. Und dann machen wir eine Visite am Bett. Wir machen eine klinische Untersuchung. Wir besprechen mit den Eltern die weiteren Schritte und wir kontrollieren dann, ist der Gaumen auch mit betroffen, ist es nur eine Lippenspalte? Und wenn der Gaumen mit betroffen ist, dann kontrollieren wir, wie klappt das mit dem Trinken? Brauchen wir vielleicht eine Trinkplatte, dass die Kinder dann entsprechend auch gut gestillt werden können, dass die Zunge sich nicht in die Spalte einlagert und die weiter auseinanderdrückt? Das heißt, wir sind eigentlich von vornherein mit dabei. Und die Eltern müssen sich auch nicht drum kümmern, dass sie irgendwo hingehen müssen. Die dürfen einfach da bleiben, wo sie sind. Und dann kriegen die dann nach Entlassung dann die Termine in unserer Fachsprechstunde.
Das ist natürlich auch toll, dass man direkt einen Ansprechpartner nach Geburt hat. Denn wie Anja, du auch vorhin schon gesagt hast, ist es ja erstmal diese Diagnose zu hören, ja erstmal ein Schock. Wie nehmen Sie das wahr? Sehen Sie das dann auch nochmal, dass die Eltern nochmal sehr schockiert darüber sind? Vor allem, weil es ja auch äußerlich oft sehr zu sehen ist und viele dann ja auch davon erstmal so ein bisschen abgeschreckt sind? Oder kann man in der Schwangerschaft da schon relativ viel tun, dass dann eigentlich gar nicht mehr so, beziehungsweise das äußerliche Aussehen gar nicht mehr so eine Rolle spielt?
Wir bekommen ja über die Pränataldiagnostik, über die Ultraschalluntersuchung schon eine ganz gute Abschätzung. Also liegt jetzt eine ein- oder beidseitige Spalte vor? Und damit kann man sich schon ein grobes Bild machen, was jetzt die Eltern erwartet. Und man kann sich schon auch auf das vorbereiten. Aber natürlich ändert es den Ablauf der Schwangerschaft. Die ist dann immer so ganz sorgenfrei. Und ja, ich denke, die Stimmung kippt dann schon gewaltig, weil man nicht genau weiß, was auf einen zukommt. Und da muss man ehrlich sein, so richtig sehen, sich damit auseinandersetzen, kann man eigentlich erst, wenn das Kind auf der Welt ist. Also das empfehlen wir auch immer. Wir geben eine grobe Abschätzung, aber so das zu verstehen, was man im Schwarz-Weiß-Bild sieht, das zu übertragen, das am Kind zu sehen, das sind schon mal zwei Welten. Wir haben aber damit zumindest eine Abschätzung, wir haben eine Orientierung, wir wissen, wohin die Reise geht, wir haben eine Abschätzung, ob auch vielleicht noch andere Erkrankungen assoziiert sind. Auch das spielt natürlich eine große Rolle dann auch für die Geburt, in welchem Umfang, in welchem Umfeld vor allem muss die Geburt stattfinden. Also das hilft schon sehr. Aber es kompliziert natürlich schon die Schwangerschaft dann, sobald die Diagnose im Raum steht.
Sie haben gerade angesprochen, dass es auch mit anderen Erkrankungen assoziiert sein kann. Können Sie dazu vielleicht noch mal mehr sagen?
Es gibt die isolierten Lippenkiefer-Gaumenspalten, die wirklich nur eine Lippenkiefer- oder auch eine Lippenkiefer-Gaumenspalte dann beim Kind zeigen. Und es gibt die Kinder, die ein Syndrom haben, also die eine Art von syndromaler Erkrankung haben. Die kann zum Beispiel im Rahmen von einem Trisomie 21, also vom Down-Syndrom, kann eine Lippenkiefer-Gaumenspalte auftreten. Und auch von anderen genetischen Erkrankungen kann eine Lippenkiefer-Gaumenspalte ein Teil dieser genetischen Erkrankung sein. Und das ist aber auch oft was, was man schon im Rahmen der Pränataldiagnostik dann eben schon weiß und wo man sich darauf einstellen kann.
Und das sind ja für Sie auch ganz relevante und wichtige Informationen, wenn es darum geht, welche Behandlungsmöglichkeiten es eigentlich gibt.
Gut, ich meine, wenn man mal rein die Lippenkiefer-Gaumenspalte sieht, ist natürlich die Hauptbehandlungsstrategie eine operative. Und da gibt es einen konkreten Plan, wie man das macht. Die Kinder haben in aller Regel letztlich mit der Geburt wenig Probleme. Die ernähren sich erstaunlich gut. Das erlebe ich auch im Ausland. Ich bin immer wieder in Westafrika. Auch dort wundert man sich, dass sich die Kinder eigentlich ganz gut ernähren können. Also da muss man gar kein zu großes Problem draus machen. Man muss den richtigen Sauger finden, muss schauen, ob das Kind an der Brust ernährt werden kann. Das muss man halt austüfteln. Da entscheiden sich die Kinder für das, was ihnen am besten gefällt. Aber die kommen da problemlos durch. Und es ist für die Kinder nach unserer Einschätzung viel unproblematischer, als zum Teil die Eltern es erwarten.
Könnten Sie uns noch mal mehr über diesen Behandlungsplan, den Sie ja gerade schon angesprochen haben, erzählen? Wie wird das behandelt, wenn die Kinder dann auf die Welt kommen?
Also man macht es sehr von der Ausprägung der Spalte abhängig. Also wichtig ist mehr, dass die Eltern frühzeitig wissen, dass man das extrem gut behandeln kann. Also wir haben viele Kinder mit wirklich sehr guten Ergebnissen, wo man eigentlich von der Lippen-Kiefer-Gaumenspalte nach längerer Zeit nichts mehr sieht. Also so, dass man in aller Regel erstmal zuwartet, dass man erstmal das Kind ein bisschen wachsen lässt, ein bisschen größer werden lässt, aus verschiedenen Gründen, um auch jetzt Risiken der Narkose und überhaupt die Behandlung, um die insgesamt zu vereinfachen, hat man sich ja international darauf geeinigt, dass bei einer Lippenspalte, dass man die ja so frühestens mit dem 5. bis 7. Monat verschließt. Das wäre in aller Regel, wenn eben eine kombinierte Lippenkiefer-Gaumenspalte vorliegt, wäre das der erste Eingriff. Man kann das manchmal dann auch damit kombinieren, dass man Teil der Gaumenspalte auch verschließt. In aller Regel trennt man das auch voneinander. Dazu muss man auch wissen, dass die Gaumenspalte, wenn sie eben mit der Lippenspalte kombiniert ist, auch was Spezielles ist, was ein Eingriff ist, eine Behandlung, die für das Kind eigentlich fast die höhere Bedeutung hat als der Verschluss der Lippe. Die Lippe, die Lippenspalte ist das, was die Eltern, was die Familie sieht. Das ist im Endeffekt natürlich relevant für die Ästhetik, wie man auf das Umfeld wirkt. Aber die Gaumenspalte hat funktionell eigentlich die deutlich höhere Bedeutung. Das heißt, gut funktionierender Gaumen garantiert, dass eben die Sprache sich gut entwickelt, das Schlucken, das Sprechen eben dann auch verständlich wird. Insofern ist mir das ganz wichtig, dass eben auch der Gaumenspaltverschluss, dass man die Behandlung des Gaumens, dass man die wirklich auch sehr präzise adressiert.
Das heißt, wenn Sie sagen, dass der erste Schritt auch der Verschluss der Lippe sein kann mit dem 5. bis 7. Lebensmonat, ist das auch der frühestmögliche Zeitpunkt generell zu operieren oder gibt es auch Kinder, die frühzeitiger operiert werden?
Man sollte das nicht früher machen, eben einfach um kein Risiko einzugehen. Es ist auch so, dass natürlich die Strukturen dann viel entwickelter sind. Man muss dazu wissen, dass es beim Verschluss der Lippe auch darum geht, dass man die Muskulatur in der Lippe, das ist wie so ein Muskelring, den man da herstellt, dass man diese Muskulatur aufsuchen muss. Das mache ich in aller Regel mit der Lupenbrille oder mit dem Mikroskop. Und es ist ganz wichtig, dass man eben diese Strukturen identifizieren kann. Und die sind natürlich beim Kind, das ein halbes Jahr alt ist, deutlich entwickelter als beim Neugeborenen.
Werbung. Marie, seit unserer Zusammenarbeit mit Coro gibt es hier im Büro ja ein neues Highlight.
Oh ja, wir haben inzwischen einfach unsere eigene kleine Snackbar im Büro. Und jetzt gibt es hier Nussmischungen, schokolierte Früchte und andere Snacks immer griffbereit. Die Frage ist nur, ob das wirklich gut ist. Ne?
Das ist sehr gut. Und ich finde auch, das Schöne ist, dass sich wirklich jeder daran bedient, weil dafür ist es ja da. Und wir stellen uns ständig so kleine Schüsselchen zusammen, so einfach für zwischendurch, wo von allem etwas drin ist. Also von jedem so ein bisschen und was jeder eben mag.
Und inzwischen hat auch jeder so seinen Favoriten gefunden, oder? Ich liebe den gerösteten, gesalzenen Bohnen-Erbsenmix zum Beispiel sehr. Oder auch die gefriergetrockneten Erdbeeren in Milchschokolade.
Die Erdbeeren stehen bei mir auch ganz hoch im Kurs. Aber ich mag auch die veganen Erdnüsse im Barbecue-Teigmantel super gerne. Die gehen einfach immer.
Coro hat einfach eine Riesenauswahl an Produkten, egal ob zum Snacken oder zum Weiterverarbeiten. Viele Produkte sind sogar vegan und in Bio-Qualität. Und deshalb möchten wir euch auch heute wieder unseren Partner Coro ans Herz legen.
Mit unserem Code HALLOHEBAMME, alles groß geschrieben und zusammen, bekommt ihr außerdem 5% auf eure Bestellung. Schaut also gerne mal vorbei.
Und jetzt geht's weiter mit unserer Folge.
Und das Gleiche gilt auch für den Gaumen. Also wenn man jetzt zu früh den Gaumen operiert, wenn man das zu früh angeht, kriegt man zwar den Gaumen verschlossen, aber die Funktion ist nach unserer Erfahrung deutlich besser, wenn man auch hier wieder diese Strukturen sehr gut darstellen kann, auch wieder unter dem Operationsmikroskop, das im Endeffekt so zusammenbringt, wie es die Natur vorgesehen hat. Und dann ist dieser Webfehler damit behoben. Und was wir auch, und das finde ich nach wie vor sehr beeindruckend, was damit gelingt ist, dass die Natur wieder aufholt. Also wenn man dem dann Zeit lässt, sieht man, wie die Natur das dann wieder alles richtet. Also andersrum gesagt, da ist der operative Eingriff, führt es in die richtige Richtung. Lassen Sie das mal 30% des Erfolges sein. Die Natur macht die restlichen 70%.
Das ist aber eigentlich eine tolle Zahl. Und das zu hören, macht, glaube ich, auch Eltern da draußen Mut, wenn sie eben mit dieser Diagnose konfrontiert sind. Auf welche Zeitspanne müssen sich Eltern einstellen, wenn ihr Kind mit einer Lippenkiefer-Gaumenspalte geboren wird? Wir können das vielleicht ja mal differenzieren, wenn nur die Lippe betroffen ist, wenn beides betroffen ist. Auf was müssen Sie sich einstellen? Ist das eine Behandlung, die im ersten Jahr erfolgt ist? Ist das eine lebenslange Behandlung? Auf was ungefähr müssen sich Eltern einstellen?
Es kommt auch da immer darauf an, wie ausgeprägt natürlich die Fehlbildung ist, aber wir bieten an, dass wir die Kinder das komplette Wachstum über begleiten. Also wenn ein Kind jetzt eine Lippenkiefer-Gaumenspalte hat, dann sind natürlich die operativen Eingriffe im ersten Lebensjahr das, was die Eltern dann am meisten beschäftigt in der Schwangerschaft, dass man dann mit den Eltern den Fahrplan bespricht, dass der Lippenverschluss eben mit einem halben Jahr erfolgt, der Gaumenverschluss dann mit einem Jahr. Und dann begleiten wir die Kinder gemeinsam mit den Eltern auch übers Wachstum hinaus in unserem Team. Sind dann nicht nur wir von der Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, sondern auch unsere Psychologin, Logopäden, die Kollegen aus der Kieferorthopädie. Und dann kontrollieren wir eben die sprachliche Entwicklung. Was macht der Zahnwechsel im Bereich von der Lippenkiefer-Gaumenspalte? Kann es manchmal sein, dass ein Zahn zu viel angelegt ist, ein Zahn fehlt, dass da eine Zahnfehlstellung besteht, und da unterstützen uns dann die Kieferorthopäden und führen dann die Behandlung im gewissen Alter dann eben eher federführend. Die psychologische Behandlung kann manchmal ganz wichtig sein, gerade wenn es eben um Stigmata geht, um das, wie das Kind in der Schule damit zurechtkommt. Das kann manchmal ein ganz kurzer Ausflug zu uns sein, aber es kann eben auch notwendig sein, dass wir eben weiter und längerfristig behandeln, und das bieten wir auch so an. Wir sagen, das Wachstum über sind wir, bis die Kinder volljährig sind, auf jeden Fall an der Seite der Familien.
Das ist natürlich super, weil es kommen ja auch Fragen im Verlauf vielleicht auch auf, ne, die jetzt mit 6 Monaten noch nicht da sind, weil dann sprachliche Entwicklungen und Ähnliches dazukommen. Und da ist es natürlich toll, dass die Eltern direkt eine Anlaufstelle wissen, wo sie sich hinwenden können und auch wissen, wo sie einfach die richtigen Informationen finden. Was würden Sie sagen, so ungefähr grob gesagt? Es kommt jetzt natürlich auch immer darauf an, wie Sie schon gesagt haben, wie weit ist der Gaumen davon betroffen oder auch der Kiefer und die Lippe. Aber mit wie viel OPs müssen ungefähr die Eltern rechnen?
Gut, wenn jetzt nur die Lippe betroffen wäre, ist eine Operation. Das Gleiche gilt auch für den Gaumen. Das ist dann jeweils mit einer Operation verschlossen und dann ist auch längere Zeit Ruhe. Mhm. Wenn es jetzt eine durchgehende Lippenkiefer-Gaumenspalte ist, dann ist in aller Regel auch der vordere Kieferanteil betroffen. Da kann es mal sein, dass mit Zahnwechsel eben noch weitere Maßnahmen notwendig sind. Aber an sich sind es ein, zwei Operationen und im Wesentlichen geht es dann darum, dass man es weiter begleitet, dass man eben Feinkorrekturen macht, dass man schaut eben, wie die Frau Dr. Fuchs das gerade schon sagt, ob der Kiefer sich richtig entwickelt, dass man da rechtzeitig korrigierend eingreift, dass man eine mögliche Zahnfehlstellung, die schon auch kompliziert sein kann durch eine Lippenkiefer-Gaumenspalte, dass man das rechtzeitig abfängt. Aber das machen wir im Team gemeinsam und das ist was, wo auch die Eltern, also das garantieren wir auch bei uns, dass sie auch immer die gleichen Behandler sehen. Also ich persönlich kümmere mich um die Kinder, operiere die mit der Frau Dr. Fuchs gemeinsam. Also die haben da wenig, also sehen eigentlich immer das gleiche Gesicht von der Erstdiagnose. Und gut, ein paar Jahre bin ich noch an der Klinik, also ein paar werde ich noch bis zur Volljährigkeit begleiten. Aber es ist ja für uns auch immer wieder spannend zu sehen, wenn man die als Baby sieht, als Neugeborene sieht. Und irgendwann kommen sie zur Tür rein, irgendwann sind sie volljährig. Das ist schon für uns auch ein Erlebnis zu sehen, wie sich das dann über die Zeit entwickelt.
Das glaube ich.
Und für die Kinder auch eigentlich so schön, weil gerade so in den ersten Lebensjahren, wo ja auch so ein Aufenthalt in der Klinik, Klinikbesuch, Arztbesuch generell noch mit ganz viel Aufregung ja auch teilweise verbunden ist, wenn sie dann doch immer wieder die gleichen Gesichter sehen und gerade wenn, ja.
Das schenkt ja auch Vertrauen und Sicherheit.
Ja,
ne?
Ja,
dass sie auch die Kinder dann wissen, okay, hier bin ich gut aufgehoben, hier werde ich gut beraten. Und das ist ja auch schön dann auch zu sehen, was man mit wenigen OPs einfach auch erreichen kann, auch für Sie in Ihrer Arbeit, was man da eigentlich alles Tolles mit bewirken kann.
Frau Dr. Fuchs, Sie hatten gerade so ein bisschen schon anklingen lassen, warum auch so eine langwierige Betreuung wichtig ist, dass Sie auch die Kinder immer wieder sehen, weil es eben doch mal auch zu Auffälligkeiten im Verlauf noch kommen kann. Können Sie dazu vielleicht noch mal genauer was sagen? Was sind denn so die häufigsten langfristigen Folgen, womit Kinder konfrontiert werden, die mit einer Lippenkiefer-Gaumenspalte geboren werden?
Also es kann von kleinen Fehlstellungen der Zähne, wie der Professor Hoffmann schon gesagt hat, sein, oder dass ein Zahn fehlt, zu Narbenkorrekturen, die die Kinder vielleicht im Verlauf wünschen. Oder wenn die Mädchen dann älter sind, wenn die sagen, oh, mein Lippenvolumen ist mir noch nicht ausreichend genug und ich würde gerne ein bisschen mehr Oberlippenvolumen haben. Oder die Nase ist dann im Wachstum ein Punkt, den auch gerade junge Frauen dann eben ansprechen, wenn das Nasenloch ein bisschen verzogen ist. All das kann ein Grund sein, warum man eben sagt, ich möchte dann eben doch, auch wenn ich größer bin, noch mal eine Operation haben, aber eben auch die Sprachentwicklung ist wichtig. Also wie entwickelt sich die Sprache der Kinder? Wie entwickelt sich die Sprache im Hinblick dann auf dieses, was man oft vielleicht hört, dieses offene Näseln, dass das ein Problem sein kann? Das kann theoretisch dann, wenn ein HNO-ärztlicher Eingriff notwendig gewesen ist, sein, dass es zu einer Sprachverschlechterung im Verlauf kommt und man dann eben nochmal korrektiv eingreifen muss. Aber es soll nicht heißen, dass alle Kinder mit einer Lippenkiefer-Gaumenspalte eine lebenslange operative Begleitung brauchen. Das nicht. Ne? Aber es gibt eben einfach manchmal Momente, wo man früh merkt, wenn man die Kinder begleitet, da kann man eben noch viel korrektiv machen, ohne dass man eben dann im Verlauf erst dann reagieren kann.
Wir haben noch so ein bisschen eine allgemeinere Frage, die wir Ihnen gerne stellen möchten. Und zwar, wir hatten es ja schon, wenn die Eltern die Diagnose gesagt bekommen. Aber wie gehen die meisten wirklich damit um? Was sind so die ersten oder die meisten Reaktionen, die Sie feststellen oder auch Ihnen gegenüber ausgesprochen wird?
Na gut, diese tun sich schwer, das einzusortieren. Ja, wenn das zum Teil junge Eltern sind, dann brauchen die jemanden, der das für sie sortiert. Das merken wir, ja, dass so im Endeffekt mal so grob sortiert, in welche Richtung das geht, welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt. Und dann merkt man aber auch eine Form der Erleichterung. Das ist schon so, wenn man dann auch signalisiert, dass man das jetzt gemeinsam schultert, dass man da irgendwo auch die Verantwortung dafür übernimmt, dass es jetzt seinen richtigen Weg geht. Wenn die merken, man nimmt sie an der Hand und sobald sich dann auf das verlassen, was man im Endeffekt dann auch plant und vorschlägt, dann ist es für die Eltern gleich leichter. Mhm. Also man muss ein bisschen davon abbringen, dass sie sich zu sehr in alles eindenken. Und was wir immer wieder erleben, haben wir jetzt letzte Woche auch wieder gehabt, dass die wollen immer so einen Plan machen fürs ganze Leben. Ja, die wollen im Endeffekt so bis zum Ende der Schulausbildung, wollen die im Endeffekt dann schon alles vorskizziert haben und wann dann was passiert. Das hat sich auch gezeigt, so ja, wie man auch sonst vernünftig, denke ich, im Leben damit umgeht, dass man die Dinge einmal auf sich zukommen lässt. Da war man sagt, das ist, wenn das so ist, dann geht es an der Stelle weiter und dass man so sukzessive diesen Weg geht und dass sie aber auch in der Gewissheit sind, dass sie in jeder Wegkreuzung da wieder so ein bisschen eine Orientierung bekommen, wo es jetzt weitergeht. Aber das betrifft jetzt nicht nur die Behandlung von Patienten mit Lippenkiefer-Gaumenspalten. Das soll ja generell eine ärztliche Aufgabe sein, dass man im Endeffekt ja so ein bisschen der Wegbereiter ist, dass man Patient oder auch die Eltern in die Hand nimmt, um ihnen mit dem, was man weiß, dann halt auch so den richtigen Weg zu weisen und ihnen einfach die Last nimmt, auch alles entscheiden zu müssen.
Gibt es Eltern, die davon erstmal so überfordert und überrannt sind von Diagnose, dass sie sich erstmal gegen so eine Behandlung generell wehren oder vielleicht auch gegen ein Beratungsgespräch? Wie können sie die abholen und einfangen? Gibt es da eine Möglichkeit? Ich stelle mir das vor, die sind wirklich in der Pränataldiagnostik, kriegen diese Diagnose, dann fangen sie irgendwie an, in den Suchmaschinen zu gucken. Da sind sowieso dann immer die schlimmsten Verläufe irgendwie dargestellt. Und ich stelle mir das auch schwierig vor, wenn du dann schon so in deiner Gedankenspirale bist, wo du dein Leben, Sie haben es gerade auch schon angesprochen, Herr Professor Dr. Hoffmann, wenn man alles durchgeplant hat, auch diese Schwangerschaft geplant hat, die Zeit danach geplant hat und dann kommt diese Diagnose, dass man das vielleicht auch gar nicht erstmal wahrhaben will, ne? Und erstmal gar nicht alles so von sich wegschiebt. Sie raten trotzdem allen auf jeden Fall, das höre ich da schon raus, einmal vorstellig zu werden, um sich beraten zu lassen individuell, oder?
Unbedingt. Ja. Unbedingt. Also man macht einen großen Fehler, wenn man halt sich mit Informationen dann letztlich überfüllt, wenn man das nicht so richtig sortiert bekommt. Mhm. Also das sehen wir schon auch manchmal verzweifelte Situationen, dann auch beider Elternteile, dann auch wieder in der Abstimmung, wie man damit umgeht. Also ich bin ziemlich sicher und rate dringend dazu, dass man das einem Spezialisten überlässt, dass er vorsortiert, dass er so ein bisschen sortiert, wohin die Reise geht. Und nochmal, also das ist bei einer Lippenkiefer-Gaumenspalte, die ist extrem gut behandelbar. Da sollte man keinesfalls die falschen Schlüsse ziehen. Es wird dann kompliziert, wenn eben andere Erkrankungen begleitend auftreten, dann muss man schon natürlich mit ins Kalkül ziehen. Aber die Lippenkiefer-Gaumenspalte per se ist heutzutage so behandelbar, dass man in aller Regel auf lange Sicht da nichts mehr sieht davon. Mhm. Und gut, was ich aus eigener Erfahrung auch erlebt habe, also wir haben 4 Kinder, ja, und wenn meine Frau dann manchmal noch die Mütter sieht mit ihren Babys auf dem Arm, dann sagt sie auch immer, wartet's nur ab, was auf euch zukommt. Und das ist so ein bisschen, gilt ja auch für die Kinder, die jetzt vielleicht eine Erkrankung haben, die man behandeln muss. Das ist eben, ja, so hat halt jeder Lebensabschnitt so seine Herausforderung und so muss man das auch angehen. Ja, also es gibt auch gesund geborene Kinder, die später was entwickeln. Und ja, das haben wir, Gottlob, jetzt nicht mit Krankheiten bei unseren Kindern erlebt, aber das ist ja immer so ein Auf und Ab, das ganze Leben ist ein Prozess. Und das gilt ja auch für Krankheiten. Also das muss man halt so dann halt adressieren, wie es auf einen zukommt. Aber man sollte jetzt nicht versuchen, so einen Lebensplan für das Kind aufzustellen und schon im Vorfeld zu skizzieren, welchen Weg das jetzt im Detail geht.
Super. Vielen, vielen Dank noch für diese Worte. Wir sind jetzt schon fast am Schluss unserer Podcast-Folge angekommen. Aber möchten Sie den Eltern noch am Ende unserer Folge etwas mit auf den Weg geben? Die Abschlussworte gehören gerne Ihnen.
Wenn es in der Schwangerschaft da Fragen zu gibt, wenn die Diagnose über die 3D-Ultraschalls, die das ja schon sehr gut zeigen können, gestellt worden ist, dann ist natürlich jederzeit unsere Tür offen, dass man sich vorstellen kann oder auch in anderen Kliniken. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich denke, ich habe keins dieser Gespräche erlebt, dem die Eltern dann nicht sehr erleichtert durch die Tür wieder rausgegangen sind, weil die doch wirklich diese Last, die sie mit reingebracht haben, manche haben dann ganz viele Fragen, ganz viele Zettel, haben sich ganz viel informiert und manche kommen erstmal einfach rein und wissen noch nichts. Aber allen gleich war, dass sie rausgegangen sind und man hat wirklich diesen Stein irgendwie von der Seele plumpsen gehört. Das war wirklich immer sehr schön. Also vielen Dank für heute.
Das geht mir heute schon so, wenn Sie unsere Fragen beantwortet haben. Mhm. Also das ist einfach, ich finde, das ist jetzt auch schon eine tolle Möglichkeit, ne, wenn man vielleicht die Diagnose erhalten hat, einfach in den Podcast hier schon mal reinzuhören, da schon mal die ersten Informationen abzuholen, weil Sie als Experten einfach dazu zu Wort kamen und man nicht einfach nur die Suchmaschine oder Social Media, wie Sie vorhin auch schon gesagt haben, Herr Professor Dr. Hoffmann, durchsuchen, weil die Schauergeschichten erzählen sich da leider immer häufig besser, weil sie mehr Klicks bekommen und mehr Reichweite, als das, was eigentlich wirklich Fakt ist. Deswegen sind wir sehr, sehr dankbar, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben und beide hier bei uns zu Gast waren.
Ja, ich glaube, da gibt es nichts zu ergänzen, großartig. Also man braucht den persönlichen Austausch und man muss schon schauen, dass man jetzt nicht die Meinung über Foren dann auch wieder zieht, sondern ich glaube, man braucht eine individuelle Beratung. Da führt kein Weg dran vorbei. vieles wird dann auch bei der Behandlerwahl, auch da sind wir extrem offen. Also wir beraten die Eltern. Da muss und sollte vieles auch nach Bauchgefühl entschieden sein. Sie müssen sich wohlfühlen mit der Empfehlung und müssen sich auf das einlassen, müssen sich an die Hand nehmen lassen. Und wenn der Funk nicht überspringt, dann wird's schwierig. Aber da geben wir alles darum, dass die im Endeffekt sich da mitgenommen fühlen, informiert sind, dass sie mitentscheiden können und dass sie eben vor allem auch Vertrauen auf das Vertrauen, was wir empfehlen. Und das wiederum vor allem erleichtert die Eltern gewaltig, weil sie dann halt auch einen Teil der Verantwortung unter Last abgeben können.
Das glauben wir und wir danken Ihnen auch nochmal für Ihre Arbeit und auch die Aufklärungsarbeit und natürlich auch den Familien, denen Sie dann helfen, die betroffen sind. Danke, dass Sie heute hier zu Gast waren und Ihre Expertise und Ihr Wissen mit uns und unseren Hörerinnen und Hörern geteilt haben.
Vielen Dank, das hat jetzt echt Spaß gemacht. Ja. Also ich freue mich und wir danken Ihnen vor allem, dass Sie sich der Sache annehmen, überhaupt dieser Themen annehmen. Ganz wertvoll, ganz wichtig. Also vielen Dank und ja, alles Gute.
Vielen Dank, tschüss.
Somit sind wir auch schon am Ende der Podcast-Folge und wir freuen uns, wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, wieder in 2 Wochen mit dabei seid und wir mit einem neuen spannenden Thema wieder hier sind. Bis dahin wünschen wir euch alles Liebe und
sagen tschüss, eure Anja
und Marie.